Moin, guten Morgen, guten Tag, guten Abend. Also wir haben es ganz einfach in Ostfriesland, wir müssen nicht überlegen, was für eine Tageszeit wir haben, sondern das geht morgens, mittags und abends grüßen wir uns mit Moin. So ist das also bei uns ganz üblich. Ja, Jeremia hat auch schon an Malawi gedacht, denn er hat auch schon von dem neuen Bund gesprochen. Aber davon hören wir am Mittwochabend, wo wir etwas über das Heilsbuch des Propheten Jeremia hören werden. Ja, und als wir Römer 8 gesungen haben, nichts kann uns scheiden von der Liebe Gottes, musste ich auch so an Jeremia denken, mit dem ich heute mitgerungen habe und schon mitgefühlt habe. Den Vers, den hätte Jeremia auch gerne gehabt, damals schon, in der Zeit der Bedrängnis und des Leidens und der Verfolgung. Aber Gott hat ihn auch getröstet. Darüber werden wir heute Abend einiges hören. Die ganzen Vorträge, die werden ja auch aufgenommen, glaube ich. Ist das richtig? Die werden auch aufgenommen, die kann man also sich dann auch nochmal wieder anhören und die Dokumente dazu, die Dateien, die kann man sich auch auf meiner Homepage runterladen, so als PDF-Datei. Auch die PowerPoint-Präsentationen kann man dann da runterladen. Da habe ich so eine kleine Visitenkarte, wo meine Homepage drauf ist. Und alles, was ich so in den letzten 20 Jahren so ein bisschen ausgearbeitet habe, habe ich auf eine DVD gepackt. Die könnt ihr also auch mitnehmen. Das ist so eine Bibelstudien-DVD. Da ist auch das Buch Jesaja drin, das Buch Hiob. Und das Buch Daniel und einiges aus dem Neuen Testament und verschiedene andere Bereiche werden da auch noch besprochen. Die habe ich so kopiert und die könnt ihr also auch mitnehmen. Die habe ich da hinten auf dem Tisch liegen. Alles kann man einfach gegen eine kleine Spende mitnehmen oder auch umsonst, so wie es einem gerade beliebt. Ja, heute Abend, jetzt muss ich mal gucken, wo es hier losgeht. Hören wir einiges aus dem Leben des Propheten Jeremia. Alexander hat mir gestern Abend noch eine kleine Hausaufgabe mitgegeben, ob ich so ein paar PowerPoint-Folien noch herstellen könnte. Ich hatte eins für Donnerstag angedacht, aber dann habe ich mich heute Morgen hingesetzt und habe gebüffelt und habe kreiert und habe dann also einige Verse oder auch so die wichtigsten Daten über das Leben Jeremias hier auf ein paar Folien projiziert. Und jetzt habe ich auch eine kleine Hausaufgabe für euch. Ich habe gedacht, wie viele Kapitel müssen wir jeden Tag von Jeremia lesen, sodass wir am Freitag alle 52 durchgelesen haben. Also, das wären ungefähr 10 Kapitel, ne, pro Tag. Insgesamt sind 52 Kapitel, 10 Kapitel pro Tag. Wenn man in der Arbeitswelt steht und in der Schule, im Studium und wo auch immer, dann ist das also ganz schön hart, 10 Kapitel. Das sind ja auch nicht einfach so ein paar Verse. Das können manchmal auch 30 Verse sein. Also das dauert schon 1-2 Stunden, je nachdem, wie tief man einfach auch sich dann damit beschäftigt oder ja, wie man auch über einzelne Zusagen Gottes, Ermahnungen Gottes, Verheißungen Gottes nachdenkt und das auf sich wirken lässt, dann dauert das Ganze ja noch etwas länger. Aber es gibt noch eine andere Möglichkeit, wahrscheinlich schaffen wir das bis Freitag nicht. Also das war jetzt auch keine Hausaufgabe, nicht? Also das ist freiwillig. Wer das gerne tun möchte, darf das natürlich tun, bis Freitag die 52 Kapitel durchzulesen. Es gibt noch eine andere Möglichkeit, da habe ich heute dran denken müssen bei der Vorbereitung. Es gibt ein Projekt, die Gemeinde liest die Bibel. Habt ihr schon davon gehört? Ich bin ja im Malachi-Kreis mit tätig, da sind wir mit verschiedenen Brüdern, Evangelisten, Bibellehrern und so weiter aus der Schweiz, Österreich, Frankreich und Deutschland zusammen. Und da ist auch der Ebert Platte drin und der lebt in Wuppertal und sie haben gemerkt in ihrer Gemeinde, ja, alle lesen nicht mehr so regelmäßig die Bibel oder sind nicht auf dem gleichen Stand. Denn manche vielleicht, die Prophetenbuch Jeremia aufschlagen und fangen an zu lesen, die sagen vielleicht, Mensch, ich verstehe gar nichts oder nur sehr wenig. Und da haben sie gedacht, ja, wie kriegen wir das hin, dass wir die Gemeinde so auf einen einigermaßen gleichen Stand bekommen. Dann haben sie das Projekt angefangen, die Gemeinde liest die Bibel. Das heißt also, die haben sich ein biblisches Buch vorgenommen und das haben sie dann in der Woche, jeder für sich hat das gelesen, sagen wir in einer Woche 5 Kapitel oder 10 Kapitel von Jeremia. Und dann haben die sich eine Woche drauf in so Kleingruppen getroffen und diese Kleingruppe hatte natürlich auch einen Leiter, der das so ein bisschen dann nochmal aufgreifen konnte, der nochmal so nachgefragt hat, habt ihr das verstanden, was ihr gelesen habt, und hat auch die nächsten Kapitel so ein bisschen angestoßen und vorbereitet, hat schon mal gesagt, worum es geht. Und dann haben die nächsten 5 oder 10 Kapitel in der kommenden Woche gelesen. Und sogar die Predigten waren dann auch aus diesem biblischen Buch herausgenommen. Und sie haben etwas ganz Interessantes entdeckt. Die Leute, wenn die schon zum Gottesdienst kamen vorher oder hinterher beim Kirchenkaffee, dann haben die über dieses biblische Buch gesprochen, beim Kaffee. Und nicht über das schöne Wetter oder über das, was man in der nächsten Woche vorhat. Also die Leute, die waren ergriffen und die waren berührt und ja, sie haben sich so auch zwischendurch darüber ausgetauscht, welche Erfahrungen sie mit ja, diesen Bibeltexten gemacht haben, wie Gott sie persönlich angesprochen hat. Und so haben sie die ganze Bibel durchgezogen. Also sie haben mit der Gemeinde die ganze Bibel zusammen durchgelesen. Das gibt es auch im Internet, da kann man, ich muss mal gucken, ich konnte heute nicht da online gehen. Ich muss mal gucken, ob wir das irgendwie herausfinden können. Ich glaube, die Homepage heißt auch so ähnlich, die Gemeinde liest die Bibel.de oder so. Dann könnt ihr euch mal damit mal beschäftigen. Also fand ich eine ganz gute Idee. Inzwischen haben das andere Gemeinden auch schon aufgegriffen und auch durchgeführt. Also das ist auch noch so eine Option, zusammen, alle zusammen als Gemeinde, das Prophetenbuch Jeremia durchzulesen. Vielleicht ja gerade im Anschluss an so eine Bibelwoche wäre das zum Beispiel auch eine Möglichkeit. Das einfach so mal vorweg als ein paar Anregungen. Gottes Wort ist ja lebendig und wer die Bibel liest, der macht eine Begegnung mit dem lebendigen Gott. So oder so, der wird angesprochen durch den Heiligen Geist. Und er erkennt auch die Wunder in dem Gesetz Gottes, also in dem Wort Gottes. Gott offenbart sich durch sein Wort. Das ist etwas Wunderbares. Es ist lebendig. Auch nach 2600 Jahren noch immer. So alt ist ja schon das Jeremia-Buch. In Jeremia Kapitel 1, Vers 1, da wird schon einiges über den Jeremia ausgesagt. Da heißt es, dies sind die Worte Jeremias, des Sohnes Hilkias, aus dem Priestergeschlecht zu Anatot im Lande Benjamin. Kurz zusammengefasst, also schon die wichtigsten Daten, die uns hier gegeben werden. Also der Vater ist ein gewisser Hilkia und der kommt aus dem Priestergeschlecht, der war also ein Priester, Jeremia also ein Sohn eines Priesters. Und noch mehr, dieser Hilkia, auch der hat diese Erweckung unter dem König Josia 622 vor Christus miterlebt, denn dieser Hilkia war es, der diese Tora-Rolle, also die 5 Bücher Mose, irgendwo in der hintersten Ecke im Tempel gefunden hat. Und eben zu dem König Josia gebracht hat. Und als er eben ja die Worte hörte, tat er Buße über sein Leben und auch tat er Buße für sein Volk, der König Josia. Und so gab es dann ja eine Erweckung im Volk Israel. Das hat also dieser Hilkia mitgemacht, der Vater von Jeremia. Und ich denke auch Jeremia persönlich hat das mitgemacht. Sein Name, hebräisch, lautet er Jirmeyahu. Das heißt übersetzt entweder Jahwe gründet, also begründet, sagen wir das Wort Gottes, das ein festes Fundament ist. Es kann aber auch heißen, Jahwe wirft weg. Und das wäre dann ein Bezug auf die Verwerfung des Volkes Israels, des Volkes Juda, des Stammes Juda in die babylonische Gefangenschaft. Jeremia, das ist sein Name. Und er lebt zu Anatot, das ist also in der im Land Benjamin, 5 Kilometer entfernt von der Stadt Jerusalem. Und seine Dienstjahre, die habe ich auch mal so ungefähr zusammengerechnet, berufen wird der 628, 627 vor Christus, also noch vor der Erweckungszeit unter Josia. Da wird er schon von Gott berufen zum Prophetendienst. Und er hat ungefähr bis 580 gewirkt. 586 ist so ein Fixdatum, da wurde die Stadt Jerusalem erobert, da wurde der Tempel von den Babyloniern zerstört und da hat sich auch die Herrlichkeitswolke, diese Schechina, die Lichtherrlichkeit, von der Erde wegbewegt hin zum Himmel, wovon wir gestern Abend gehört haben und dass es also ganz finster wurde auf der Erde. Gottes Gegenwart hat diese Erde verlassen und Jeremia hat seine letzten Lebensjahre in Ägypten gebracht. Wann er da ungefähr gestorben ist, das wissen wir nicht, da verlieren sich seine Spuren. Und wie schon gerade erwähnt, er erlebt dann auch diese Erweckung unter Josia mit. Wir haben das schon gehört in diesen Tagen und das ist schon auch eine ganz bewegende Sache, dass wir es auf der einen Seite mit einer Erweckung zu tun haben im Volk Gottes, wovon wir im 2. Königebuch lesen, aber dass so wenig davon geblieben ist, dass praktisch schon ja die Söhne von Josia, von diesem König, wie der Joachim oder Joahas, dass die überhaupt nichts mitgenommen haben von ihrem Vater. Also nicht ein bisschen geistliche Erkenntnis, das ist irgendwie an die abgeprallt, es hat nicht das Herz getroffen. Und das ist es ja, eine Erweckung ist die eine Sache, aber jeder Einzelne muss sich auch dann ergreifen lassen von dieser Erweckung oder eben von dem Wirken des Geistes Gottes, von dem Wirken, von dem Reden des Wortes Gottes. Da kommt das eben auf jeden Einzelnen drauf an. Nicht nur auf die ganze Masse, die da mitzieht und dann das Passafest durchführt und so weiter, sondern es kommt auf jeden Einzelnen ganz persönlich an. Wie höre ich das Wort Gottes, auch heute Abend? Wie empfange ich das Wort Gottes? Wie nehme ich es für mich ganz persönlich an? Und welche Konsequenzen ziehe ich daraus für mein persönliches Leben? Das ist der springende Punkt. Und das sehen wir leider bei den Söhnen von Josia. Da ist nicht viel geblieben. Also die haben, man kann sagen, nichts Geistliches übernommen von ihrem Vater, das Wort Gottes. Wir haben ja gehört schon am Sonntag, dass der Joachim, ein Sohn von Josia, dass er selber das Wort Gottes verbrannt hat. Und dass sich niemand darüber entsetzte, als sie die Worte Gottes hörten. Eben die ersten 25 Kapitel aus dem Prophetenbuch Jeremia, wo Gott so eindringlich ermahnt und sein Volk zur Umkehr aufruft mit so vielen verschiedenen Parabeln und Gleichnissen und Bildern. Und Jeremia musste sogar symbolische Handlungen durchführen, damit das Volk das irgendwie wenigstens kapiert. Das Gericht Gottes steht vor der Tür, wenn ihr nicht umkehrt. Die Babylonier werden euch wegführen in die Gefangenschaft. Das ist das Gericht Gottes. Aber wir haben gehört, niemand entsetzte sich über diese Worte und der König Joachim hat diese Worte verbrannt. Also, Erweckung, das ist so ein Gnadenzug, wie das unser Erweckungsprediger aus Ostfriesland, Remmer Jansen, gesagt hat. Der kommt in so ein Dorf oder in eine Stadt hineingefahren, hält für einen Augenblick an, dann heißt es aufspringen, mit sich bewegen lassen, mitgehen, mitziehen, er fährt weiter. Und dann ist es vorbei. Und das hat Remmer Jansen, der Erweckungsprediger von Ostfriesland, selber erfahren, also schon unter seiner Wirkungszeit. Also die Erweckung, er hat über 40 Jahre dort in der Gemeinde in Strackholt, in so einem kleinen Dorf in Ostfriesland gewirkt, aber diese Erweckung hat nur 15 Jahre gedauert. Also er hat selber noch gemerkt, unter seiner Verkündigung, die Erweckung geht zurück. Das hat er selber so erlebt. Dann kommt natürlich die Aufbauarbeit, ist klar. Es entstand auch eine Missionsschule. Für die Weltmission wurde etwas getan, haben wir auch gerade eben davon gehört. Das gehört mit dazu. Auch haben sie dann von der Gemeinde Strakholt, haben sie dann zwei Länder in Afrika unterstützt. Das gab es dann auch noch, so eine Aufbauarbeit. Ja, von den Königen in den Königebüchern lesen wir immer so ein biografisches Resümee, also so ein Fazit, Lebensfazit, so eine Zusammenfassung. Und da heißt es zum Beispiel ganz kurz zusammengefasst in einem Satz, er, also dieser König, wandelte den im Wegen Davids. Und das ist ein Zeichen dafür, also dass er auch gläubig gewesen ist. Oder es heißt mit einem Satz zusammengefasst, er wandelte in den Wegen Jerobeams. Und das bedeutete dann, dass er also im Abfall lebte, im Abfall von Gott und im Götzendienst und im Unglauben, im Atheismus und so weiter. Kurze Sätze, also so biografisches Resümee, eine kurze Zusammenfassung über so eine Lebensbiografie. Eben zum Beispiel von Joachim, diesen Sohn Josias heißt es. Und auch er wandelte nicht in den Wegen des Herrn. Das war sein Lebensfazit, eben dieses traurige Ergebnis. Oder von Joachim, auch einer der letzten Könige Judas, der in Jeremia erwähnt wird, von ihm heißt es auch, er tat, was dem Herrn missfiel. Also er tat Schlechtes in den Augen des Herrn. Auch er war gottlos. Also solche Fazits, die lesen wir sowohl in den Königebüchern als auch immer wieder im Jeremia-Buch. Und erschreckend ist für mich, dass ja Joachim, diese Könige von Juda, Joachim oder auch der letzte, Zedekia, dass sie ja zum Volk Gottes gehörten. Wohlgemerkt nicht zur Gemeinde Gottes, das ist was anderes, klar. Aber sie gehörten zum Volk Israel. Das heißt, sie hatten alles. Sie hatten das Wort Gottes, sie hatten Propheten, sie hatten Priester, sie hatten den Hohenpriester, sie hatten den Tempel, den Gottesdienst, alles. Alles, was man zu einem Leben mit Gott braucht. Sie gehörten zum Volk Gottes und doch lesen wir solche Schlussbemerkungen über ihr Leben. Man könnte die Römer, wenn die auf die Vorgänger irgendwie sauer waren oder mit ihren Vorgängern nicht einverstanden waren, dann gab es die Damnatia Memoriam. Das heißt also, diese vorherigen römischen Kaiser sollten dann also aus der Erinnerung des römischen Volkes verschwinden. Und dann hat man also überall rumgemeißelt, überall, wo die ihre Statuen hatten und ihre Namen hatten. Also man konnte noch nicht so eine Delete-Taste drücken, sondern man musste wirklich mit Meißel ging man los und überall, zum Beispiel beim Kaiser Domitian hat man das auch gemacht, überall hat man dann eben seinen Namen herausgestrichen, damit man sich nicht mehr an ihn erinnert. Und so etwas sagt Gott auch über diese gottlosen Könige im Prophetenbuch Jeremia in Kapitel 22, wo Gott sagt, sie sollen weggeführt werden aus dem Lande und sie sollen nicht mehr zurückkommen und man soll nicht mehr an sie denken. Ja, von dem einen König heißt es sogar, seine Kinder sollen nicht mehr auf seinem Thron sitzen. Also auch so eine Damnatia Memoriam, praktisch so ein Gericht Gottes über die gottlosen Könige. Und ganz anders, wie wir das gehört haben, bei Baruch, von dem haben wir schon am Sonntag etwas gehört, oder auch von dem Propheten Jeremia, ja, die im Glauben gelebt haben und die auch Gott die Treue gehalten haben, obwohl sie viel gelitten haben und obwohl sie viel verfolgt geworden sind, aber Gott die Treue gehalten haben bis zum Ende ihres Lebens. Und Gott stellt sie unter seinen Segen und erhält sie auch am Leben. Den Baruch erhält der Herr am Leben und auch der Jeremia kommt ja mit seinem Leben davon. Auf einem Grabstein habe ich mal einen Spruch gelesen, da hieß es, was vergangen, kehrt nie wieder, aber geht es leuchtend nieder, leuchtet es lange noch zurück. Also im Positiven, ne? Wo also ein Mensch etwas Gutes getan hat, wo jemand im Segen Gottes gewirkt hat, wo einer im Glauben gewirkt hat, Treue gehalten hat, ja, darüber redet man auch noch, vielleicht in der Gemeinde, in der Gemeinschaft, in der Verwandtschaft, auch wenn er schon längst bei dem Herrn ist. Manchmal gehe ich auf so alte Friedhöfe, ich beschäftige mich ja immer wieder so ein bisschen mit der Geschichte Ostfrieslands, und da habe ich so ein ganz altes Dorf gefunden aus dem Mittelalter, und dieser Friedhof wurde noch bis ins 19. Jahrhundert verwendet, und da stand auf einem Grabstein Hiob 1, Vers 21. Da habe ich gedacht, ja, das ist eine ganze Biografie, die dahinter steckt. Und das ist ein Glaubenszeugnis. Hiob 1, 21 heißt es ja, der Herr hat's gegeben, der Herr hat's genommen, gepriesen sei der Name des Herrn. Das heißt also, dieser, der da gestorben ist, ja, der hat gesagt, als allerletztes Wort soll man über mein Leben sagen, der Herr sei gepriesen. Ist das nicht wunderbar? Das soll das letzte Wort sein, auch auf dem Sterbebett. Und wenn er das schon so schreibt, Hiob 1, 21 auf seinem Grabstein, da spürt man ja schon etwas von seiner Lebensbiografie. Also, dass er vielleicht vieles im Leben verloren hat. Vielleicht alles in seinem Leben verloren hat. Und dennoch hielt er im Glauben an Gott und an Jesus Christus fest und hat gesagt, das soll auch auf meinem Grabstein stehen, das soll das letzte Wort meines Lebens sein. Gepriesen sei der Name des Herrn. In Offenbarung 3, Vers 10 heißt es ja, dass wir treu sein sollen bis an den Tod, so wird er uns die Krone des Lebens geben. Und es ist so wichtig, dass wir schon hier, jetzt in unserem Leben, ob es ein junges Leben ist, mittleres Leben, älteres Leben, egal was, dass wir heute hier und jetzt mit Jesus festmachen und immer wieder neu festmachen und sagen, Herr Jesus, dir allein will ich nachfolgen und dir soll mein Leben gehören. Denn es kann sein, wenn wir auf dem Sterbebett liegen, dass Zweifel kommen können. Und dann ist es wichtig, dass wir uns dann auf die Zusagen Gottes, auf die Verheißungen Gottes verlassen. Das ist es. Von Pastor Heinrich Kemner, der dieses große Werk in Krelingen bei Walsrode, bei Hannover gegründet hat, auch ein Glaubenswerk, der hatte, obwohl der ja so viel Segen gewirkt hat in seinem Leben für Jesus, hat er doch Kämpfe noch auf dem Sterbebett, haben seine engsten Mitarbeiter gesagt. Auch da noch Kämpfe gehabt. Und da ist es so wichtig, dass wir uns auf die Verheißungen und Zusagen Gottes verlassen. Der Jeremia, der wird schon sehr früh berufen. Das lesen wir alles in Kapitel 1. Und in Kapitel 1, Vers 5 lesen wir, dass Gott ihn schon auserwählt hat im Mutterleib. Da hat Gott ihn schon zum Propheten für Israel und zum Propheten für die Völker auserwählt. Schon da. Da sehen wir also, ja, wie wichtig dieses Leben im Mutterleib ist. Das ist ja immer wieder eine ganz aktuelle Debatte bei uns in Deutschland. Und wir als Christen sollten uns immer wieder auch zu diesem Leben im Mutterleib bekennen, auch öffentlich, und auch für dieses Leben auch beten, dass Gott es segnet und dass Gott es eines Tages in seinem Reich gebrauchen möchte. Ich habe ja von meiner gläubigen Mutter gesprochen, die ich sehr oft auf Knien angetroffen habe. Und ich denke, sie hat auch für ihre Kinder schon im Mutterleib gebetet. Bin ich fest von überzeugt. Sie hat sehr viel für uns gebetet. Also Gott hat ihn erwählt, schon im Mutterleib. Und Jeremia, als es dann soweit ist, als Gott ihn dann jetzt zum Propheten berufen will, also 627 vor Christus, Da wissen wir nicht genau, wie alt er ist. Dieses hebräische Wort Na'ar, das kannst du mal untersuchen im Internet und in den Bibelprogrammen. Also das kann Kleinkind sein, Na'ar, das kann ein Teenager sein, das kann ein junger Mann sein. Also da gibt es die dollsten Spekulationen drüber. War er 16? Spurgeon wurde mit 16 Jahren berufen. Und oder war er 20? Wir wissen es nicht. Er war jung und er fühlte sich sehr, sehr jung. Und da hatte er also zwei dicke Ausreden, als Gott ihn zum Propheten berufen hat. Man könnte ja sagen, Mensch, das ist doch ein toller Auftrag. Gott, er wählt mich zum Propheten für Israel. Wunderbar. Mensch, da habe ich schon lange drauf gewartet. Toller Auftrag. Endlich kann ich dir dienen in deinem Reich, Herr. Und Jeremia war gar nicht so begeistert und hatte zwei Ausreden. Er sagte zum ersten, ich tauge nicht zu predigen und ich bin zu jung. Also ich tauge nicht zu predigen. Ähnlich wie bei Mose. Das heißt also, ich habe nicht so die Rednergabe. Und da sagt Gott zu ihm in Vers 9, das haben wir auch nachher, glaube ich, nochmal auf der Folie, in Vers 9, ich lege meine Worte in deinen Mund. Also, nichts vorbei mit der Ausrede. Ne? Da konnte Jeremia nichts mehr sagen. Gott sagt, ich lege meine Worte in deinen Mund. Und das sollst du sagen, nichts anderes. Du sollst ja gar nicht selber reden. Du sollst ja gar nicht deine Worte weitergeben. Sondern ich lege meine Worte in deinen Mund. Ja, und wie ist das mit dem jungen Alter? Ja, da habe ich gedacht, die Bereitschaft und der Gehorsam Gott gegenüber ist wichtiger als das Alter. Die Bereitschaft zu gehen, die Bereitschaft, Gott zu dienen, Jesus zu dienen und der Gehorsam seinem Wort gegenüber, das steht an erster Stelle, nicht das Alter. Gott hat ja sogar durch Kinder gesprochen. Kennen wir auch aus dem Alten und Neuen Testament. Wie oft hat Gott auch Kinder gebraucht? Da gibt es Tom, den Zettelschneider, und die kleine Mary, die Bibeln verteilt hat in England und so weiter. Also da gibt es so viele Beispiele, wie schon Kinder mitgeholfen haben beim Bau des Reiches Gottes. Kommt nicht auf das Alter drauf an, sondern auf die Bereitschaft und den Gehorsam. Das ist wichtiger als das Alter. Geht hier nicht um Gemeindeleitung, das sind ja ganz andere Strukturen, ihr versteht. Sondern es geht um den Bau des Reiches Gottes und da sollen wir uns alle beteiligen, die wir Jesus angehören. Das ist unabhängig vom Alter. Ja, und diese Berufung, dass wir die von Gott haben, dass wir die auch von Jesus haben, das ist was ganz Wichtiges. Denn ohne innerliche Berufung ist man dann nachher im Dienst, wenn es hart auf hart geht, wenn auch mal schwere Zeiten kommen, dann sind wir sonst wie eine Kerzenflamme draußen im Wind. Und darum schreibt ja schon Petrus in 2. Petrus 1, Vers 10, macht eure Berufung fest in Jesus. Die sollen wir fest verankern in Jesus. Die soll in Jesus verwurzelt sein. Also wie so ein Baum tiefe Wurzeln in die Erde gräbt, so sollen wir unsere Berufung in Jesus festmachen, damit dann, wenn ja Orkane kommen und Stürme kommen, wir dann auch in Jesus festbleiben. Und ich weiß noch, damals, als ich Evangelist war bei der Ostfriesischen Zeltmission, war ich auch noch ganz jung, in den 20ern, und da habe ich dann auch manchmal echt Stürme erlebt. Und wo ich gedacht habe, warum regen die sich so auf? Eines Morgens, weiß ich noch, hatte ich einen Zettel am Wohnwagen kleben. Wir haben so im Wohnwagen immer geschlafen. Wir zogen ja mit dem Zelt ganzen Sommer von Dorf zu Dorf. Und im Wohnwagen haben wir geschlafen, so wie die Zigeuner haben wir gelebt. Also von daher habe ich noch immer ein Herz für die Sintis. Nur einen Wohnwagen kann ich nicht mehr sehen. Also damit kannst du mich nicht auf die Reise schicken mehr. Das habe ich 10 Jahre lang habe ich da drin verbracht, das reicht. Und nächsten Morgen nach einem Evangelisationsabend klebten da so Zettel am Wohnwagen und da haben die mich schlecht gemacht und wie kann ich überhaupt nur solche Worte sagen, das ist unverschämt, unerhört. die Leute so unruhig zu machen und so weiter. Und ich habe gedacht, was habe ich denn falsch gemacht? Was habe ich denn verkehrt gemacht? Und warum haben die sich so aufgeregt? Und dann haben wir das nochmal besprochen. Dann haben wir gesagt, ja, wir haben doch nur das Wort Gottes gepredigt, nur das, was da drin steht. Und an einem Abend von 10 Abenden, man kann ja nicht immer nur 10 Abende über die Liebe Gottes sprechen. Nur an einem Abend von 10 Abenden habe ich einmal auch mal die Hölle erwähnt. Ich habe dann gesagt, nur nebenbei. Und da haben die Leute sich aufgeregt. Das gibt's doch nicht, sowas gibt's heute nicht mehr, das ist doch Mittelalter und so weiter. Sowas stand da dann alles auf den Zetteln drauf. Ja, wir haben nur das Wort Gottes verkündigt. Nicht? Und da kommen dann solche Stürme und da heißt es, halt fest an deiner Berufung in Jesus. Solche Stürme dürfen uns da nicht erschüttern. Da müssen wir auf dem Fundament des Wortes gegründet sein. Wie erhalte ich eine persönliche Berufung? Hast du schon darüber nachgedacht? Kannst du darüber Zeugnis ablegen? Überleg das einmal heute Abend. Wie bekomme ich denn von Gott, von Jesus, eine persönliche Berufung? Haben wir also doch eine Hausaufgabe für morgen. Aber ich kann schon mal ein paar Hinweise geben. Vielleicht fallen euch auch noch weitere Hinweise ein. Auf der einen Seite ist es das Wort Gottes, wo Gott durch uns redet und uns beruft. Jeremia hat ja auch dieses Wort Gottes erlebt, damals akustisch, heute haben wir es hier in der Bibel drin. Und da kann Gott dir durch einen Vers oder durch ein paar Verse so eine persönliche Berufung aussprechen. Als wir gerade das Zeugnis von Malawi gehört haben, ich habe vor kurzem öfters über Lukas 24 gepredigt und das ist gar nicht der Missionsbefehl, sondern das ist die Sache mit den Emmaus-Jüngern und da sagt Jesus am Abend, wo auch die anderen Jünger dabei sind, sagt er zu ihnen, gehe zu den Völkern. Das kann so ein Ruf Gottes sein. Und das ist ein Befehl Jesu. Das ist ein Auftrag Jesu. Gehe zu den Völkern. Das sagt Jesus zu allen seinen 12 Jüngern. Und waren noch, die Emmaus-Jünger waren auch noch dabei, waren wahrscheinlich noch mehr abends anwesend. Jesus sagt zu ihnen, geht zu den Völkern. Und das hat mich auch getroffen. Deshalb überlege ich hier auch also in Richtung Afrika, beziehungsweise weil ich jetzt Dienste bei den Sintis gemacht habe, haben die Sintis gesagt, wir sind auch Afrika. Also du kannst auch bei uns bleiben und uns das Evangelium und das Wort Gottes bringen. Nicht? Also da prüfe ich noch. Natürlich, so eine Berufung muss man dann prüfen, muss man darum beten, dass der Herr uns den richtigen Weg zeigt. Aber die Berufung erhalten wir durch das Wort Gottes, die können wir durch eine Predigt erhalten. Und vielleicht auch durch die Älteste der Gemeinde, wenn die darum gebetet haben und sich einig sind und dann auf dich zukommen und sagen, hör mal, dieser und jener Auftrag, wäre das nicht was für dich? Das kann durch die Älteste geschehen, vielleicht auch durch einen Einsatz, also durch einen Missionseinsatz. Und solche Missionseinsätze, die sind sehr gut, die sind sehr wichtig. Das ist wunderbar, dass ihr das so auch unterstützt in eurer Gemeinde. Und ich habe ja früher so als Student die ganzen OM-Einsätze mitgemacht, mit Operation Mobilization, damals in Belgien, London und so weiter. Das ist gut, wenn man solche Einsätze mitmacht, da kann Gott so eine Berufung auch aussprechen. Also überlegt das einmal, wie erhalte ich eine Berufung von Jesus für einen ganz besonderen Auftrag? Jeremia hat diese Berufung erhalten von Gott persönlich, er hat zu ihm geredet. Und eben, ich habe dich zum Propheten für die Völker bestellt, Vers 5, Kapitel 1, Vers 5. Also wir sehen, nicht nur für Israel, sondern auch für die Völker, ab Kapitel 43 und dann besonders ab Kapitel 46 hören wir einiges über die Völker. Oder auch in dem Heilsbuch, Kapitel 30 bis 33, werden auch die Völker mit eingeschlossen. Darüber am Mittwochabend dann mehr. Ja, Jeremias Auftrag. Gott beschreibt ihn seinen Auftrag, den er bekommt, in zwei Bildern. Einmal, also in Bildern, in Visionen. Und Gott fragt ihn, was siehst du? Und Jeremia sagt, ich sehe einen erwachenden Zweig. Oh. Der ist nicht da. Bitte? Oh, der schwebt sonst irgendwo. Eine Folie. Nee, ich hatte so ein Bild dafür von so einem Mandelbaum, so ein Zweig hatte ich hier eingefügt, aber das muss das noch herumschweben, wir wissen nicht wo. Muss mal gucken, wo es geblieben ist. Ist wahrscheinlich noch aus Friesland unterwegs oder was. Also Jeremia sieht einen erwachenden Zweig eines Mandelbaumes. Und Mandelbaum, das ist der erste Baum in Israel, der im Frühjahr blüht. Und hier liegt ein Wortspiel vor, denn so ein Mandelbaum heißt auf Hebräisch Saket. Und Gott sagt, dieses Bild steht dafür, dass ich über mein Wort wachen werde. Hebräisch Soket. Das habe ich da ja auch aufgeschrieben. Also ein hebräisches Wortspiel. Gott sagt zu Jeremia, ich wache über mein Wort. Das ist das Wunderbare. Also das ist eine ganz tolle Ermutigung für Jeremia und ich denke auch für uns alle, die wir immer wieder Jesus bezeugen oder Jesus verkündigen an kleine und große, alte und junge. Gott wacht über sein Wort. Das müssen wir nicht machen. Das müssen wir nicht tun. Das Wort, das wir weitergeben, ob durch ein Traktat oder mündlich oder in der Verkündigung, dass das Frucht bringt. Darüber wacht Gott selber. Und das ist eine Ermutigung für Jeremia, der ja später sehr viel Widerstand erlitten hat und erleben musste. Und da war das sicherlich immer wieder eine Ermutigung für ihn, dass Gott über sein Wort wacht. Ein weiterer Auftrag besteht darin, dass er Gottes Gericht ankündigen soll. Und das ist die Vision vom siedenden Topf. Und dieser siedende Topf, der quillt also über, das Wasser, das sprudelt über. Und so sagt er praktisch, kommt von Norden her ein großes Volk, das viele Völker mit sich zieht. Das sind die Babylonier, die mein Land überschwemmen. Ja, wie so ein siedender Topf überquillt, überschwemmt, überströmt. So kommt ein Volk von Norden her, das sind die Babylonier, die mein Land Juda überschwemmen werden. Dieses Gericht, Jeremia, sollst du ankündigen. Und wie gesagt, immer noch in der Hoffnung Gottes, dass das Volk Buße tut. Weil diese Gerichtsankündigung, das zieht sich ja über Jahre hinweg. Habt ihr vorhin mitgerechnet, wie lange Jeremia prophezeit hat? Über 50 Jahre, ne? So, da kann man 52 Kapitel mal einteilen. Also dann hat er in einem Jahr nur ein Kapitel geschrieben oder verkündigt. Na, ihr seht, also das geht über eine lange Zeit und Gott wacht über dieses Wort und selbst in dem Gerichtswort hofft Gott, dass sein Volk Buße tut. Und er soll seine Lenden gürten, also seinen Gürtel um sein Kleid schnallen, das ist ein Ausdruck dafür, jetzt zu gehen. So wie Baruch den Auftrag bekam, geh hin zu dem Volk und lies die Schrift vor Rolle vor. So bekommt jetzt auch Jeremia den Auftrag, zu dem Volk zu gehen und zu reden, Gottes Wort zu reden. Und wie gesagt, Jeremia 1, Vers 9, ich lege meine Worte in deinen Mund. Auch das ist eine Ermutigung für Jeremia, da gerade, wo er ja viel Widerstand bekommen hat, war das auch eine Ermutigung für ihn. Und Gott sagt dann auch noch in Kapitel 1, Vers 17b, erschrecke nicht, also halte dich an das Wort. Weil Jeremia hatte ja handfeste Gegner, die Könige waren gegen ihn, die Priester waren gegen ihn, die Propheten waren gegen ihn, also die Fürsten, das ganze Volk war gegen ihn. Oft stand er ganz alleine da mit einem ganz kleinen Häuflein wie der Baruch oder Evet Melech. Das waren nur ganz wenige, die da zu ihm gehalten haben. Und da sagt Gott ganz besonders, erschreck nicht vor ihnen, sondern verkündige das Wort so, wie es da steht und nicht anders. Gott ermahnt ihn sogar, sonst erschrecke ich dich vor ihnen. Das ist ein hartes Wort. Kapitel 1, Vers 17b dann. Erschreck nicht vor ihnen, auf dass ich dich nicht erschrecke vor ihnen. Also, was heißt das? Das muss ich mir persönlich auch immer wieder sagen, wenn ich nach vorne gehe. Oft zittern mir auch die Knie. Finde ich wohl die richtigen Worte? Komme ich bei den Leuten an? Tja, was sind das alles für Gedanken, menschliche Gedanken, die da in so einem Prediger, in so einem Redner vorgehen. Und da sagt Gott, hör mal, du sollst nicht Angst vor den Leuten haben, nicht Furcht vor den Leuten, sondern wo sollen wir Furcht vor haben? Wir sollen vor Gott Furcht haben. Das ist was ganz anderes, oder? Gott sollen wir fürchten. Ihm die Ehrfurcht geben und ihm die Ehre geben. Darum geht es. Nicht um Angst vor den Menschen, sondern praktisch, wir sollen Furcht vor Gott haben. Also, dass wir sagen, Herr, habe ich dein Wort so verkündigt, wie es dasteht? Oder habe ich das den Leuten um den Mund geschmiert? Oder habe ich etwas ganz bewusst weggelassen aus deinem Wort? Weil das ja nicht mehr so modern ist, nicht mehr so aktuell. Das erschrickt die Leute ja. Ne? Wir wollen ja nicht, dass die nach Hause gehen. Ich habe das auch mal erlebt. Da war ich auch in den 20ern. Da habe ich gepredigt vorne. Auf einmal stand einer ganz demonstrativ auf und ging richtig demonstrativ raus. Aber richtig, dass das alle gesehen haben. Und da habe ich aber gezittert. Habe ich was Falsches gesagt? Was war denn jetzt wieder passiert? Und dann kam nachher die Älteste auf mich an und haben gesagt, nee, Siegfried, du hast das Wort gesagt, so wie es da steht, hast nichts davon abgeschnitten, das liegt an dem. Der hat das Wort nicht angenommen. Der hat das Wort Gottes nicht vertragen können. Der ist getroffen worden in seinem Gewissen. Der ist unruhig geworden, darum ist er rausgegangen. Also die haben mich dann noch ermutigt, aber sowas müssen wir ertragen. Wir sollten viel mehr den Herrn fürchten, als die Leute fürchten. Darum geht es. Also in der Verkündigung, im Zeugnisdienst, wo auch immer. Und Gott sagt, ich mache dich zur festen Stadt, zur eisernen Säule und ich bin mit dir. Ja, die düsteren Tage seines Dienstes finden wir in Kapitel 20. Und Kapitel 20 kann man zeitlich nicht einordnen. Kapitel 20 ab Vers 7 bis Vers 18, die ich jetzt mal zusammenfasse, die kann man zeitlich nicht einordnen. Vielleicht ganz bewusst sollen wir das auch nicht. Also war Jeremia jetzt schon 20 Jahre im Dienst oder 30 Jahre? Wie lang wissen wir nicht. Aber auf jeden Fall hat er so depressive Tage, also nur so eine richtige Krise in seinem Dienst, eine richtige Entmutigung. Er möchte am liebsten aufgeben, alles hinschmeißen und was anderes machen. Ja, und ich denke, so manch einer, der auch dem Herrn Jesus dient, ob das in der Kinderarbeit ist, Jungschar, Jugend, Teenie, im Zeugnis geben, in der Verkündigung, wo auch immer, hat auch schon solche Tage erlebt, weil die sind normal, die gehören mit dazu, solche Anfechtungen und Versuchungen. Sie dienen zum einen dazu, dass wir uns nicht auf uns selber verlassen und sagen, naja, guck, ich kriege das ja schon alles hin, ich kriege das schon gebacken. Nein, indem wir dann wirklich unsere letzte Hoffnung, unsere letzte Kräfte auf den Herrn setzen. Er ist alles, er gibt alles. Und diese Tage hat auch Jeremia erlebt, denn Jeremia erlebt in seiner Verkündigung und in seinem 50-jährigen Dienst oder in diesem späteren Dienst nach Josia erlebt er in seiner Verkündigung keine persönliche Erweckung, sondern im Gegenteil. Am allermeisten haben die Leute sein Wort nicht angenommen. Und das Wort, das er weitergegeben hat, das er verkündigt hat, das haben sie nicht angenommen. Und dann sagt Jeremia ja auch, wofür predige ich denn überhaupt, wenn da nichts geschieht? Und dann heißt es in Kapitel 20, Vers 9, da dachte ich, ich will nicht mehr an ihn denken und nicht mehr in seinem Namen predigen. Aber es ward in meinem Herzen wie ein brennendes Feuer, in meinen Gebeinen verschlossen, dass ich es nicht ertragen konnte. Ich wäre schier vergangen. Also auf der einen Seite wollte er aufgeben, aber auf der anderen Seite ist es einfach der Geist Gottes und dieses lebendige Wort Gottes, das ihn fesselt, das ihn packt, das ihn ergreift und wovon er nicht loskommen kann. Menschlich ist er am Ende, aber innerlich, geistlich hält er doch noch immer an den Herrn fest. Oder Kapitel 20, Vers 18. Warum bin ich doch aus dem Mutterleib hervorgekommen, wenn ich nur Jammer und Herzleid sehen muss und meine Tage in Schmach zubringe? Interessant, da dreht er ja den Spieß um. In Kapitel 1 haben wir gelesen, Gott hat ihn erwählt im Mutterleib und Jeremia sagt, ach, warum bin ich überhaupt hervorgekommen? Ne? Also da ist er wirklich menschlich am Ende, da ringt er mit sich selbst, mit seinem Dienst, er ringt mit Gott. Und wisst ihr was? Das ist ganz gut so, dass er das tut. Wir dürfen so mit Gott ringen. Besser wir sagen ihm das, ja, als gar nicht. Und verschlucken das. Und da haben wir genug Beispiele. Denken wir an Hiob, denken wir an Mose, denken wir an Elia, denken wir an Jona. Also Jeremia ist gar nicht da der Einzige. Also, das ist gut, dass wir dieses Kapitel 20 hier im Jeremia-Buch haben. Er schüttet sein Innerstes aus. Ich weiß nicht, ich hätte das nicht so geschrieben, ja? Teilst du dein Innerstes so dem Nächsten mit, der Gemeinde mit? Ja, das machen wir oft selber gar nicht. Wir ringen da zu Hause mehr dann mit dem Herrn. Und Jeremia, das wurde nachher aufgeschrieben, so wie er mit dem Herrn gerungen hat. Und das ist gut, dass er das dem Herrn ausspricht, dass er das dem Herrn sagt. Man könnte ja heute, in der modernen Zeit, würde man ja von so einem Burnout-Syndrom sprechen. Es gibt immer mehr Pastoren, die so ein Burnout-Syndrom haben. Und das ist gut, wenn man das dem Herrn sagt, wenn man sich bei Gott ausspricht. Gott ist der beste Seelsorger. Er hört zu. Ja, es gibt Tage, es gibt Zeiten, da redet Gott nicht immer. Und da gibt es auch Zeiten des Schweigens. Also wir haben ja gehört, dass Jeremia über 50 Jahre gewirkt hat. Und das, was er erlitten hat, auch diese dunkelsten Stunden seines Lebens, hatten auch noch eine Botschaft an das Volk. Also Gott hat ihn ganz bewusst so leiden lassen, weil Gott hatte dadurch eine Botschaft für sein Volk. Vor kurzem ist mein Schwager heimgegangen. 71 Jahre war er alt. Und er ist mit 21 Jahren in den besten Kräften seines Lebens, ist er schwer erkrankt. Und er hat diese Krankheit bis zu seinem 71. Jahr ertragen müssen. Und er hat damit gelebt. Und ich habe mal so eine Notiz von ihm gefunden, also wo er auch so am Ende ist. Wo er nicht mehr weiter kann. Und fast das, was in Jeremia steht. Aber er hat an Gott festgehalten. Er ist im Glauben heimgegangen. Also das Leiden kann eine Bewandtnis haben, eine Botschaft enthalten von Gott. Jeremia nämlich muss das durchleiden, was Gott selber durchleidet. Nämlich durch die Verwerfung durch das Volk Israel. Gott leidet, weil sein geliebtes Volk ihn verworfen hat. Gott vergleicht das ja mal mit einer Ehe. Er sagt, Israel ist meine Frau. Ich habe Israel lieb. Ich habe dich je und je geliebt, darum habe ich dich aus lauter Güte und Gnade zu mir gezogen. Haben wir am Sonntag gehört, ist aus dem Heilsbuch Jeremia zitiert. Gott hat sein Volk Israel lieb. Es ist doch meine Frau, ich habe Israel lieb. Und ich leide darunter, wenn sie Hurerei betreiben, wenn sie Götzendienst betreiben und von mir abfallen. Und deshalb muss auch Jeremia leiden, deshalb sogar verlangt Gott von ihm, unverheiratet zu bleiben. Lesen wir in Jeremia. Als Zeichen dafür, dass ja Gott ohne Israel leben muss, weil Israel Gott verlassen hat, muss eben Jeremia unverheiratet bleiben. Auch in dieser Hinsicht muss er leiden. Ja, kann man sagen, vielleicht. Nicht jeder leidet ja darunter, vielleicht hat Jeremia darunter gelitten. Er muss unverheiratet bleiben als Zeichen für das Volk Israel, dass das Volk Israel Gott verlassen hat. Und umgekehrt erleidet Jeremia als Mensch, als Glied des Volkes die Zerstreuung und den Untergang leibhaftig mit. Auch das müssen wir uns mal merken. Jeremia erlebt mit, wie die Babylonier Jerusalem belagern, wie die Menschen in Jerusalem verhungern und anfangen, Tote zu essen. Jeremia erlebt mit, wie die Babylonier mit ihren Schwertern die Häuser durchkämmen und wie Menschen sterben, getötet werden und wie sie an den Haaren weggezogen werden und in die babylonische Gefangenschaft geführt werden, wie dann der Tempel brennt und wie die Mauern zerbrechen. Das erlebt er alles mit. Das verlangt Gott von seinem Diener. Gott kann manches auch von dir verlangen. Das verlangt Gott von seinem Diener. Schaut mal, Hesekiel und Daniel, die wurden sogar mit weggeführt in die Fremde nach Babel. Das kann Gott manchmal zulassen, das mit seinen Dienern. Weil Gott etwas Besonderes vorhat. Das gehört auch mit zum Auftrag Gottes. Und so kann man das Leben des Propheten Jeremia zusammenfassen. Jeremia ist der weinende Prophet. Jeremia Kapitel 20. Und dazu gehören dann auch die Klagelieder. Jeremia ist der leidende Prophet, weil er wie Gott wegen den Sünden des Volkes leidet. Er ist der unverheiratete Prophet, Kapitel 16, Vers 2. Denn es lohnt sich nicht, Kinder zu haben, weil viele Israeliten von den Babyloniern getötet werden. Jeremia ist der verworfene Prophet, eine Typologie für das Volk Israel, das Gott verworfen hat. Jeremia ist der Schmelzer, weil das Herz des Volkes so hart geworden ist. Jeremia Kapitel 6, Vers 27 bis 30. Jeremia ist sogar der geschorene Prophet, weil er über Israel klagen muss, ein Zeichen der Trauer, Kapitel 7, Vers 29. Jeremia ist auch der verfolgte und gefangene Prophet, der mehrmals gefangen gesetzt worden ist. Da sind mir echt die Folien abhangen gekommen. Ich weiß gar nicht, wie das möglich ist. Das fasse ich einfach jetzt zusammen. Ich habe so ungefähr beim Studium des Prophetenbuches Jeremia herausgearbeitet, dass er ungefähr 5-mal gefangen genommen wurde, gefangen gesetzt wurde, in den Stock kam oder ins Gefängnis reinkam oder sonst irgendwo festgehalten wurde. Ungefähr 5-mal. Ist ein bisschen schwierig, das herauszuarbeiten, weil nicht immer wird gesagt, dass er wieder freigekommen ist. Also es könnten auch 4-mal sein. Aber ungefähr 5-mal ist er um des Wortes Gottes willen eben gefangen gesetzt worden. Oder es wurde sogar misshandelt. Er wurde geschlagen. Und ja, ganz zum Schluss hat er auch eine tiefe Demütigung erlitten als Mensch. Da wurde er in eine Schlammgrube geworfen. Und da hatte er nichts mehr in dieser Schlammgrube. Also in so eine Zisterne ist er reingeworfen worden. Also der hat schon echt hart leiden müssen. Und ja, oft war gar kein Mensch da, der ihm geholfen hat. Aber es gibt wenige. Es gibt auch Leute wie Baruch, also solche, die gar nicht so häufig genannt werden, die aber auch dem Herrn treu dienen. Einen solchen wie Baruch haben wir noch einmal im Buch Jeremia, den Ebed-Melech. Ebed-Melech heißt Knecht des Königs, das war ein Äthiopier. Und der auch als Ausländer praktisch, Sklave des Königs, der eigentlich ja nichts zu sagen hat, hat den Mut, zum König zu gehen und zu sagen, hör mal, der Jeremia, aber der krepiert da unten und ich möchte ihm gern helfen. Und er hat doch einfach das Wort Gottes verkündigt. Er hat doch nichts Böses getan. Was kann man ihm denn vorwerfen? Und den Mut hat er, zum König zu gehen, dieser Ebed-Melech. Und er darf dann tatsächlich dem Jeremia helfen und holt den Jeremia dann wieder aus der Schlammgrube heraus. Und Jeremia bleibt dann noch im Wachthof. Jeremia bleibt dann noch im Wachthof des Königs Zedekia gefangen, bis die Babylonier dann Jerusalem erobern. So, und da wendet Gott das Geschick Jeremias, was Gott ihm versprochen hat, dass er am Leben bleiben soll, dafür sorgt Gott jetzt. Obwohl das Schwert um sich frisst in Jerusalem, hält Gott seine Hand über diesen Propheten. Und es ist der General Nebukadnezars, Nebuzaradan, der auch später noch König von Babylonien geworden ist, der dann den Jeremia befreit, ihn aufsucht und befreit, ihm Amnestie gewährt und sagt, du bist frei, du kannst hingehen, wo du willst. also die anderen, wären praktisch das Volk vor seinen Augen gefangen weggeführt wird und die keine Freiheit mehr haben. Hat er jetzt die Freiheit und kann hingehen, wo er will. Und er geht zu dem Sohn seines Retters Ahikam. Von dem Ahikam haben wir am Anfang gehört, der die Torarolle, die Schriftrolle, die fünf Bücher Mose im Tempel gefunden hat, unter König Josia. Zu diesem Sohn seines Retters Ahikam, dieser Ahikam hat ihm auch einmal das Leben gerettet, zu diesem Sohn geht Jeremia hin und hält sich bei ihm auf, der heißt Gedalia. Und dieser Gedalia, der wurde von den Babyloniern dann noch als Statthalter eingesetzt für den Überrest in Juda. Aber dieser Gedalia, der ist von so einem Pöbel, von so einem Mob umgebracht worden. Obwohl er auch nichts Böses im Sinn hatte, sondern einfach auch hier treu seinen Dienst getan hat. Der wurde umgebracht und es gibt noch heute in Israel das Fasten des Gedalia. Das beruft sich also hier auf diese Kapitel 40 folgende. Fasten des Gedalia, das haben wir heute noch in Israel. Und Jeremia wird von dem Überrest mitgenommen nach Ägypten. Das ist hier diese letzte Folie. Aber die Ortschaften, von denen hatten wir ja gestern Abend gehört, kann man schlecht erkennen. Da habe ich mal die ganzen Ortschaften aufgezeichnet, die im Buch Jeremia vorkommen von Ägypten. Und wir hatten ja gesagt, eben Gott kennt diese Städte, Gott richtet diese Städte und Jeremia gibt ja auch noch einmal eine Prophetie über den Untergang Ägyptens, teilt er mit in Ägypten, dort in Tachpanches, wo er voraussagt, dass König Nebukadnezar kommen wird und Ägypten erobern wird. Das sind seine letzten Prophezeiungen in Ägypten. Dann verliert sich seine Spur. Und ich denke, dieses Wort von unserem Herrn Jesus, das passt zu dem Leben des Propheten Jeremia. Das passt auch zu dem Leben eines Ebed-Melech, eines Ahikam, eines Baruch, wo der Herr Jesus sagt, denn wer sein Leben erhalten will, der wird es verlieren. Seht ihr, und das war ja bei König Zedekia, das war bei dem König Joachim und bei dem Joahas. Bei denen war das ja so, die haben ihr Leben erhalten wollen. Ihnen war ihr eigenes Leben wichtiger als Gehorsam gegenüber Gott und sie haben es verloren. Und hier sehen wir, wer sein Leben verliert um meinetwillen, der wird es finden. Und das sehen wir bei Ebed-Melech. Gott verspricht ihm, dass er am Leben bleiben wird, wenn die Babylonier Jerusalem erobern. Kapitel 39, 16 bis 18. Das haben wir schon am Sonntag in Bezug auf Baruch gehört, dass Gott sagt, du bleibst am Leben. Und auch Jeremia ist am Leben geblieben. Allerdings heißt dieses Wort, wer sein Leben verliert, um meinetwillen, der wird es finden, das kann auch wörtlich verstanden werden. Das müssen wir auch wissen. Es kann auch wörtlich verstanden werden und das sehen wir dann ja an Gedalia, der sein Leben verloren hat, oder an den Propheten Uria, der im Prophetenbuch Jeremia erwähnt wird, der sein Leben verloren hat. Also das kann es auch geben, aber wir finden das ewige Leben. Da musste ich heute bei der Vorbereitung an meinen Kommilitonen denken, der mit mir zusammen studiert hat in Basel und der inzwischen beim Herrn ist. Bei uns war jeder so abgebildet mit Foto, die ganzen Absolventen. Dann hat man die gesehen, wo die so Dienst tun. Und es waren nun ganz wenige, die schon gestorben waren, zum Beispiel an Krebs oder so. Und dieser Tillmann Geske, der mit mir studiert hat, der ist später mit seiner Frau und seinen drei kleinen Kindern in die Türkei gegangen, in die Osttürkei und starb dort als Märtyrer. Also wer praktisch ein Kommilitone von mir, mit dem ich studiert habe, zusammen, ist als Märtyrer gestorben. Das kann es auch geben. Wer aber sein Leben verliert um meinetwillen, auch als Märtyrer, das sagt ja dieses griechische Wort Martys. Martys heißt ja Zeuge, Jesu sein. Und im Martys steckt ja Märtyrer drin. Also ein Zeuge für Jesus zu sein, dazu gehört das Martyrium, gehört selbstverständlich mit dazu. Das ist uns hier in Westdeutschland nicht so bekannt. Und der Tillmann, der hat also, der ist damals ja von einigen Radikalen da überrannt worden und die haben ihm da, als die Polizei dann eindringen wollte und ihm helfen wollte, haben sie ihm die Kehle durchgeschnitten. Und er hat sein Leben für Jesus hingegeben. Denn wer sein Leben erhalten will, der wird es verlieren. Aber wer sein Leben verliert um meinetwillen, der wird es finden. Matthäus 16, Vers 25. Ich denke, das passt auch ganz gut zum Prophetenbuch Jeremia. Altes und Neues Testament sind ja eine Einheit. Es ist Gottes Wort. Und das kann man auch so als Überschrift über das Leben Jeremias schreiben. Lass uns zusammen beten und wenn es möglich ist, wollen wir uns dazu erheben. Herr Jesus Christus, wir danken dir für den Propheten Jeremia, dass er so offen gewesen ist und uns hat Anteil nehmen lassen an sein Innerstes, an sein Herz, an seine Gedankenwelt, an seine menschlichen Gedanken. Danke, Herr, dass er auch uns dadurch eine Hilfe geworden ist. Wenn er doch in den dunkelsten Stunden seines Lebens an dir festgehalten hat. Egal was kommt, er hat an dich festgehalten. Und ja, er hatte schon in den jungen Jahren sein Leben in dir verwurzelt. Seine Berufung in dir festgemacht. Gib her, dass wir heute Abend unsere Berufung in dir festmachen, verwurzeln, verankern. Und du kennst jeden Einzelnen von uns. Vielleicht sind einige hier, die entmutigt sind, die auch am Ende sind, wo sich nichts tut, die keine Erneuerung erleben, keine Bekehrungen, keine Erweckung. Herr, gib, dass du sie selber ermutigen kannst und aufrichten kannst. Denn du bist derselbe, gestern, heute und in alle Ewigkeit. Und danke, Herr, für dieses Wort aus dem Römerbrief, Kapitel 8, was wir am Anfang schon gesungen haben. Nichts kann uns scheiden von der Liebe Gottes. Nicht der Tod, nicht die Hölle, nicht die feindlichen Mächte, nicht die Krankheit, nicht das Leid, weil du uns so sehr lieb hast und weil deine Liebe uns auch dann trägt, wenn wir dich nicht spüren. Danke dafür, Herr. Amen.